Herzlich willkommen zum Sustainability Café, dem Podcast der IMC Krems rund um Nachhaltigkeit. Wir sprechen im Podcast in regelmäßigen Abständen mit verschiedenen Personen mit Bezug zur Hochschule. Mitarbeiterinnen, Professorinnen, Studierende, aber auch externe Partnerinnen, um ihre Stand- und Berührungspunkte zum Themengebiet. Dies ist bereits die dritte Staffel unseres Podcasts. Mein Name ist Viktoria Engelmeier, ich bin unter anderem auch für Gender, Diversity und Nachhaltigkeit zuständig. Heute sprechen wir über ein Thema, das vielleicht einige überraschen dürfte, die dunkle Seite der Nachhaltigkeit. Wir hören überall von klimafreundlichen Produkten, nachhaltigem Konsum oder grünen Innovationen. Aber ist wirklich alles so grün, wie es scheint? Oder stecken hinter vielen vermeintlichen umweltfreundlichen Lösungen neue Probleme, die wir oft übersehen? Dazu habe ich heute einen Gast, der sich mit mir zu genau diesen Themen austauschen wird, Alexander Meyer. Er bringt spannende Einblicke mit, von Greenwashing über Elektromobilität bis hin zu der Frage, wie wir angesichts all dieser Herausforderungen nicht den Mut verlieren. Hallo Alex.
Guten Morgen, Viktoria.
Du, soll mal gleich mit dem Thema Greenwashing beginnen?
Ja, sehr gerne, ja.
Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn ich einkaufen gehe, dann schaue ich schon, ob ich irgendwas kaufen kann, was irgendwie nachhaltiger ist. Also wo irgendwas mit Bio draufsteht oder, ich weiß nicht, beim Tiefkühlregal, dass ich dann eher den Karton nehme oder die Papierverpackung und nicht das Plastiksackerl. Wie ist denn das bei dir?
Ich schaue grundsätzlich auch darauf. Nur ich muss halt immer wieder lachen jetzt da, wenn man dann gewisse Produkte sieht, wie zum Beispiel das tausendjährige Himalaya-Salz jetzt da, das innerhalb von einem Jahr abläuft. Oder die Bio-Fairtrade-Paradeiser, die dann irgendwo auf der Welt hergebracht werden. Das sind halt Themen, wo man dann sagt, es ist zwar ganz nett, dass es Bio ist, das heißt aber auch nicht, dass es nachhaltig ist. Weil wenn ich jetzt da im Jänner dann Paradeiser oder Lauch oder was auch immer jetzt diese typischen österreichischen Produkte sehe, merkt man halt jetzt da, wo werden die angepflanzt, wenn man jetzt im Jänner zum Beispiel oder im Februar wie heute minus 5 Grad hat. Die Sachen müssen ja auch irgendwo wachsen und das sind dann halt entweder Importe oder es sind halt gezogene Obst, Gemüse in grünen Häusern halt. Es ist halt dann, was der Energieaufwand betrieben wird jetzt da allein für das jetzt, da ist halt schon ein sehr großer Aufwand eigentlich. Es ist jetzt nicht so einfach, dass man sagt, okay, im Jänner bekomme ich österreichische Paradeiser.
Was machst du dann? Gar keine Paradeiser essen im Jänner?
Grundsätzlich, man muss damit leben jetzt da eigentlich, weil man es auch gewohnt ist. Man denkt dann auch gar nicht dann oft so drüber nach, wenn man dann sieht, okay, aus gewohnter, was koche ich heute? Naja, oder ich esse heute was Kaltes zum Beispiel. Na, dann kauft man sich als Österreicher klassisch jetzt da für die Jause Paradeiser. Ja, man kauft halt keine eingelegten Sachen, sondern das Frische. Mhm. Ich kann mich erinnern, früher, meine Großmutter hat halt extrem viel das Ganze eingekocht jetzt da und eingereckst jetzt in den Gläsern. Und dann hat man halt das eigentlich den ganzen Winter bekommen. Also, ich kann mich jetzt noch erinnern, also, meine Vater, meine Onkels und ich, wir haben monatelang nur rote Rüben gegessen. Also wenn man das heute mir noch hinstellt, bekomme ich Fluchtgefahr, weil es hat es wirklich jahrelang, monatelang im ganzen Winter immer nur zum Essen gegeben, zu jedem, zu allem. War aber im Endeffekt jetzt da etwas, was Bio war, das hat die Großmutter selber angepflanzt und ist dann halt auch jetzt da aus dem eigenen Garten gekommen. Ich meine, das ist halt grün. Nicht, wenn ich sage, okay, ich bekomme die frischen Paradeiser jetzt da im Jänner oder was halt immer auch der Wahnsinn ist, jetzt da Obst wie Kirschen und so, das wird auch alles angebaut. Oder der Spargel. Das ist halt meistens auch so in High-Class-Hotels jetzt da, der Rest daraus bekommt man auch über die Weihnachtszeit Spargel aus Österreich, unter Anführungszeichen, ne? Der halt ein Vermögen kostet, aber angepflanzt wird.
Aber kommt der dann aus Österreich oder kommt der von irgendwo anders und es ist eigentlich nur ein Schwindel auf dem Backerl drauf, dass das aus Österreich ist?
Oft ist es halt auch ein Schwindel jetzt da. Im Endeffekt, es wird nach Österreich importiert jetzt da und dann kommt ein kleines Zettelchen drauf jetzt da vom heimischen Bauern oder vom heimischen Händler jetzt da. Ja, vom Händler ist ja, aber der kauft es halt im Ausland. Ne?
Ich finde, das ist ja so arg, weil du gehst einkaufen und bemühst dich eigentlich schon für die Nachhaltigkeit was zu tun und bist vielleicht auch bereit, mehr zu zahlen dafür, dass es nachhaltig ist. Und mir geht's ja dann so oft daheim, komme ich dann drauf, gut, das ist aber auch irgendwo, wo du sagst, aus dem Ausland her oder unter irgendwelchen Bedingungen, die wahrscheinlich nicht so nachhaltig sind. Aber es scheint ja zu funktionieren, also ich nehme mich ja selber nicht raus, wenn das irgendeine nette Verpackung ist oder irgendeine braune Papierverpackung, wo man glaubt, das ist noch naturbelassen. Aber es stimmt ja oft wirklich nicht.
Ja, es geht ja oft nicht um die Verpackung, was jetzt das Problem macht bei diesen Sachen. Jetzt da oft ist es halt jetzt der Weg zu uns jetzt, wo es halt jetzt dann das Nachhaltige komplett zerstört. Ich sage jetzt nicht, dass die Produkte selber nicht nachhaltig vielleicht produziert sind, was auch immer. Nur das Problem ist, dass meistens diese Produkte, gerade was Frischprodukte angeht, jetzt da von irgendwo auf der ganzen Welt zu uns importiert werden jetzt da. Ich habe letztes Mal mit einer Freundin von mir gesprochen, da war das Thema, glaube ich, die Avocado oder die Mango, das schlimmste Obst, was es gibt jetzt da, was den größten CO2-Ausstoß hat jetzt da, weil das halt wirklich um die ganze Welt gefahren wird. Also Wahnsinn.
Ich meine, einerseits eh irgendwo logisch, wenn man drüber nachdenkt, aber man glaubt halt, man tut sich was Gesundes mit gesunden Fetten und so. Aber Nachhaltigkeit ist halt was anderes offensichtlich.
Und ganz bestimmt jetzt. Das Problem ist halt immer nur, sie schreiben dann drauf jetzt der Bio-Fairtrade, was auch wichtig ist für die das anbauen jetzt da und die das produzieren in gewissen Ländern. Das passt ja auch, dass die richtig entlohnt werden. Ist aber nicht ein Thema der Nachhaltigkeit, wenn ich dann diese Sachen dann um die ganze Welt karre.
Voll. Was hältst du von so Geschichten wie, es gibt keine Plastikstrohhalme mehr, sondern nur mehr Papierstrohhalme oder kein Plastikwegwerfbesteck, sondern jetzt aus Holz oder aus Bambus oder so?
Ich komme damit eigentlich ganz gut klar. Ich habe aber das Prinzip dahinter noch nicht ganz verstanden, wie viel besser das sein soll jetzt, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt Holzbesteck. Für das Holzbesteck muss ich jetzt wieder unglaublich viele Bäume oder Materialien aufwenden, jetzt, damit ich das produziere. Es ist vielleicht jetzt da in der Verwertung dann später grüner. Nur in der Produktion muss das ja auch irgendwo herkommen, dieses Material. Also das ist dann oft das Schwierige, wo ich dann nicht verstehe, ist es wirklich grüner oder ich kenne dazu auch noch gar keine richtigen Bewertungen dazu. Kennst du was davon?
Nein, wie du sagst, also natürlich muss ja auch eine Holzgabel irgendwie hergestellt werden, die wächst ja auch nicht so, wie sie ist auf dem Baum.
Ja.
Und am nachhaltigsten wäre natürlich irgendein Besteck zu verwenden, das ich dann waschen kann und wiederverwenden kann, wo gar kein Müll auch anfällt dann.
Ja, natürlich. Nur das Thema ist halt jetzt, es wurde ja schon immer als Wegwerfbesteck jetzt da gehandelt jetzt da. Thema ist halt, es ist zwar schön, dass sie diese Sachen grüner machen, also sprich das Bambusbesteck zum Beispiel, nur ich kenne es halt von vielen Produzenten auch jetzt da auch bei großen Ketten, sie nehmen jetzt da dieses nachhaltige Besteck, das nachhaltige Papier und schweißen es dann in Plastik ein.
Ja, voll.
Das ist halt für mich dann jetzt da eine Lösung, wo ich mal denke, was, warum? Also ich nehme das, was drinnen ist jetzt, da mache es grün. Das, was mit dem ich es verpacke, ist eigentlich genau das gleiche wie vorher. Und das fällt eigentlich vielen gar nicht auf.
Voll. Und ich habe auch gestern in der Vorbereitung nochmal gelesen, dass zum Beispiel ein reines Plastiksackerl in der Müllverbrennung oder in der im Müllrecycling viel bessere Werte hat als irgend so eine Kartonverpackung, wo irgendein Tiefkühlgemüse drinnen ist, weil die Kartonverpackung innen dann noch so eine Plastikschicht hat, damit es halt nicht aufweicht, wenn es halt feucht wird. Und das kannst du aber ganz schlecht recyceln, weil das halt dann zusammenklebt ist, dass der Karton und das Plastik, dass das dann erst recht wieder in den Restmüll kommt.
Das ist halt oft das Thema, gerade bei Tiefkühlprodukten, wie du sagst jetzt da, dass die halt alle gewisse Vorgaben erfüllen müssen, damit sie halt jetzt erstens mal jetzt da thermisch die Kälte halten können. Diese, wie sagt man, nicht Alufolien jetzt da, sondern diese Metall-Alufolien, was innen verschweißt sind, damit das halt jetzt da selbst kühlt ein bisschen. Damit man halt jetzt da diese Produkte auch von der Produktion jetzt da in den Tiefkühllaster, vom Tiefkühllaster jetzt da dann in den Markt oder wo auch immer hin bringen kann jetzt da. Und ja, ich habe das mit einem Kollegen schon mal besprochen, wie man solche Sachen eigentlich aufbereiten kann, sagt er im Endeffekt, das wird das meiste einfach als Ganzes geschreddert und wird dann jetzt dann nochmal in die Aufbereitung gebracht. Aber im Grunde ist es fast nicht aufbereitbar, also schwierig aufbereitbar. Jetzt da, wo auch sehr viel Energie jetzt da und sehr viele Maschinen laufen müssen, um diese Produkte halt wieder verwerten zu können. Also es ist zwar schon verwertbar, aber mit einem massiven Aufwand.
Mhm. Du und Alex, gehen wir noch eine Ebene höher, weil ein Thema, das mich auch beschäftigt, ist, dass, finde ich, wir als Verbraucherinnen oft das Gefühl haben, es liegt ja an uns, was wir einkaufen. Und wenn wir immer nachfragen nach irgendwelchen Kirschen im Jänner, dann ist halt so. Aber ist es nicht so, dass eigentlich die Veränderung viel weiter oben passieren müsste? Also riesige Konzerne zum Beispiel, dass die nachhaltiger werden müssen und wir als einzelne Personen schon einen Beitrag leisten können, aber der allein jetzt das sinkende Schiff nicht retten wird sozusagen?
Es ist das große Problem, wenn man auf die oberste Ebene geht, da zählt halt dann der Umsatz. der Umsatz nach allen Abzügen. Und da ist es halt so, diese Personen oder Entscheidungsträger kann man eigentlich nur nehmen mit Gesetzen, mit Auflagen. Das Thema ist halt, diese Personen, denen geht es halt meistens dann nicht um Nachhaltigkeit, sondern einfach nur diese Auflagen im einfachsten Weg umzusetzen. Meistens ist es dann so einfach nur, jetzt, ich nehme ein Beispiel, ich nehme jetzt ein Produkt und exportiere das jetzt in das Land A. In diesem Land ist es nicht erlaubt, zum Beispiel dieses Produkt mit dieser und dieser Verpackung zu machen, zur Produktion. Im Verkauf ist es wieder was anderes. Sprich, ich produziere das Produkt dann in Land B und exportiere es in Land A. Mhm. So kann ich halt viele Auflagen umgehen jetzt da, was kommen. Deswegen, ich glaube, man kann diese Sachen wirklich nur auf EU-Ebene entscheiden und wo man sagt, man hat dann wirklich Auflagen, die dann halt Strafen nach sich ziehen. Also man muss halt diese großen Konzerne meistens leider mit Geld strafen, damit die das irgendwie einhalten oder dass es halt mit diesen Strafen, meistens sind Strafen ja relativ für große Konzerne nicht schlimm, weil die rechnen schon jetzt da, okay, dann bekomme ich eine Strafe von 1 Million, aber ich spare 1,5 Millionen zum Beispiel ein. Mhm. Ist immer noch ein Gewinn von 500.000. Das ist nur irgendeine Rechnung. Dadurch, man muss halt meistens dann so hoch treffen jetzt da, dass es auch wirklich wehtut. Mhm. Und das ist dann oft das Problem, weil diese Konzerne dann immer sagen, wir sind ein internationaler Betrieb jetzt da, da sitzt es irgendwo in Amerika, wir sind nicht nach EU-Recht strafbar. Das ist ja halt oft das Problem. Das sieht man ja sehr, sehr oft jetzt da bei großen Konzernen wie Facebook oder TikTok, wo halt die Strafen dann halt einfach schwierig zum Umsetzen sind, weil halt die Firmensitze irgendwo anders sind. Mhm. Hat man ja auch ganz, ganz oft jetzt da auch bei Arbeitsverträgen jetzt da, ich nehme nur auf Schiffen, wo man sagt, okay, es fährt das Schiff für diese Reederei, angemeldet ist das Schiff aber in einem Land, wo es kein Arbeitsrecht gibt, blöd gesagt. Also die können machen, was sie wollen dort, weil die halt jetzt da unter der Flagge von Panama fahren und da gibt es halt kein Arbeitsrecht oder wenig, Entschuldigung. Und da ist es egal, was die machen, ne? Obwohl es ein europäischer Konzern ist zum Beispiel. So kann man halt Sachen stark umgehen. Ne? Und da muss man dann sagen, wie kann man es besser machen? Ja, der kleine Mann wird es jetzt nicht groß für die Konzerne ändern können. Nur wenn jetzt einmal der Europäische Gerichtshof jetzt da wirklich einmal auf diese Schiene aufspringt und sagt, okay, wir müssen was tun für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit, eben weil es halt jetzt nicht besser wird. Und wir sehen ja die Veränderungen die letzten 15, 20 Jahre mit, gerade jetzt in Österreich mit unserem Hochwasser, mit der ganzen Klimakrise. Man muss viele kleine Teile nehmen, jetzt, wo man sagt, okay, man schaut jetzt da auf die Verpackungen, man schaut jetzt da auf das Obst, auf das Gemüse, wie es produziert wird jetzt da. Ich schaue drauf jetzt da, wie jetzt da die Mobilität ist. Mit diesen ganzen kleinen Teilen, wenn man überall ein bisschen was verbessert, ist das auf die ganze Welt gesehen oder nehmen wir nur Europa her. Ein großer Teil, der dann das Klima, die Umwelt und die Nachhaltigkeit sicher verbessert.
Du, weil du sagst Mobilität und ein Thema, das ja bei der dunklen Seite der Nachhaltigkeit immer wieder kommt, ist ja das Thema E-Mobilität und E-Autos. Und wir zwei reden ja auch immer wieder über das Thema E-Autos. Wie gut ist das wirklich oder wie nachhaltig ist denn das ehrlicherweise wirklich?
Das Thema E-Mobilität, das Thema, was die letzten Jahre so stark aufgekommen ist. Es hat halt wieder Vor- und Nachteile. Also man ist ja die letzten Jahre sehr, sehr stark jetzt da, sag mal, von Werbungen, von der Öffentlichkeit. Es war ja sehr viel im Fokus. Es wurde immer gesagt, kauf dir ein E-Auto, du bist Gründer, das ist alles toll. Okay, ja, ein E-Auto jetzt im normalen Betrieb ist grüner als ein Verbrenner. Das ist so. Problem ist einfach nur jetzt da, du musst diese E-Autos auch herstellen. Was halt das große Problem ist, okay, ich habe Lithium-Ionen-Batterien zum Beispiel oder die alten Batteriesorten, diese muss ich auch produzieren. Wo werden diese diese Batterien produziert? Meistens in Ländern jetzt da, wie Australien jetzt da oder Chile, in Ländern halt, wo halt auch die Arbeit sicher nicht einfach ist jetzt da. Also ich will jetzt gar nichts dazu länger ausführen jetzt da, weil sonst rede ich mich wieder um Kopf und Kragen. Aber meistens ist die Produktion jetzt nicht sehr menschenrechtswürdig und wird auch bei diesem ganzen Tagbau oder Tiefbau jetzt, da wird halt die Umwelt auch sehr, sehr schwer belastet jetzt. Also inzwischen gibt es schon sehr, sehr viele Auflagen für diese Firmen, die das produzieren, dass sie halt nicht mehr machen können, was sie wollen. Nur früher wurde da einfach gegraben jetzt da. Es wurde das Ganze aufbereitet dort jetzt mit allen möglichen Chemikalien, damit dort in dem Land jetzt schon alles vorbereitet wird. Da sind wir beim Thema jetzt da, ich produziere in A und liefere es nach B. In Land A ist es komplett egal, was ich beim Bau mache, also beim Tagbau. Schädige dort die Umwelt bis zum geht nicht mehr und verkaufe dann diese Batterien in einen Betrieb nach Deutschland und dort ist alles grün und toll und ja, in Deutschland ist es toll, nur in Afrika oder irgendwo anders jetzt, da wird die Umwelt schwerst belastet, die Böden werden verseucht jetzt dadurch eben diese Aufbereitung der Stoffe und der Metalle, was sie haben. Das ist halt dann für den Verbraucher in dem Land, wo ich es kaufe, klingt es toll. Für das Land, wo es jetzt da geschürft wird oder produziert wird, meistens nicht so gut. Wie gesagt, es wurde schon besser, weil es da wirklich schon viele draufgekommen sind. Es geht nicht mehr, so wie sie es machen. Auch weil jetzt inzwischen schon viele günstigere und grünere Prozesse gefunden wurden. Das ist sehr, sehr gut. Da habe ich auch schon mit unserem Institutsleiter von Chemistry gesprochen. Der hat auch gesagt, es gibt halt wirklich viele grüne Prozesse, die einfach günstiger sind als die chemischen Mittel jetzt da, weil einfach die Produktion leichter ist. Weil ich nehme das aus der Natur und muss es nicht aufbereiten, damit ich jetzt da Stoffe umwandeln kann für Chemie. Wenn ich jetzt die Stoffe aus der Chemie nehme, die werden ja auch produziert. Die haben ja auch eine lange Lieferkette, eine Produktionskette. Dadurch ist es alles jetzt schon um einiges besser geworden. Also man kennt sie aus dem Fernsehen jetzt diese ganzen Sendungen, was auf D-Max laufen, jetzt da die Opalschürfer und was es nicht alles gibt jetzt da. Nur früher wurden jetzt da gerade bei solchen Sachen jetzt da sehr viele chemische Stoffe genutzt. Und inzwischen wurden schon einige wirklich gute Prozesse, was da auch für den Produzenten dort, für den kleinen Mann jetzt da, viel günstiger ist und einfacher. Also ich glaube, wir sind da schon auf dem besseren Weg. Ich nenne es ein besserer Weg, es ist kein optimaler Weg, aber es wird allein diese Produktion der Stoffe günstiger und grüner.
Das Thema, heißt, im Großen und Ganzen Daumen hoch fürs E-Auto.
Im Großen und Ganzen, es ist halt wieder das Thema, das E-Auto. Ich sage mal, es gibt ja die Infrastruktur in allen Ländern schon von Jahrzehnten, weil wir fahren ja schon alle ewig Benzinautos, Dieselautos, das Hybridauto gibt es auch. Nur das Thema ist, das E-Auto kam die letzten Jahre und wenn man sich dann anschaut, was die letzten 10, 20 Jahre eigentlich an Baustellen waren, damit du ja mal die Ladeinfrastruktur erstellen kannst für diese ganzen E-Fahrzeuge. Und man kennt es ja inzwischen, man kann fast zu keiner Tankstelle mehr hinfahren, was ja toll ist, dass dort E-Ladestationen sind, dass die ganze Infrastruktur aufgebaut wird. Das ist ein massiver Einsatz von Rohstoffen. Am Ende ist es zwar schön, dass wir jetzt dann überall alle laden können, nur bis wir zu diesem Punkt gekommen sind, dass man sagt, okay, ich kann, egal wo ich hinfahre, innerhalb von 5 Minuten oder 2 Minuten bei einer E-Ladestation sein, beim Auto, mussten auch das, diese Geräte, diese Leitungen, das musste alles gelegt werden. Also darf man auch nicht so sehen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt grünen Strom, nur es musste mal diese Anschlussstelle gebaut werden oder aufgebaut werden. Das war natürlich jetzt ein massiver Arbeitsaufwand und Materialaufwand. Am Ende ist toll, nur das, was jetzt davor, die letzten 10 Jahre passiert ist, war jetzt nicht so toll. Und wir reden da jetzt nicht nur über Österreich, ich rede da ja über ganz Europa, also oder auf der ganzen Welt eigentlich. Also was allein für das jetzt da Aufwand betrieben wurde, ist schon stark. Aber grundsätzlich, es ist halt, ja, nein, das Elektroauto. Es war extrem gepusht die letzten Jahre. Es haben sich sehr viele eines angeschafft, was ich auch toll finde. Nur inzwischen fallen halt die Förderungen weg. Es fallen jetzt da die ganzen Anschlussmöglichkeiten weg, weil auch natürlich jetzt das Ladenetz jetzt da langsam überlastet ist. Da rede ich auch über den PV-Strom jetzt da. Viele dürfen nicht mehr einspeisen jetzt da, weil halt die ganze Ladeinfrastruktur jetzt da, was die ganzen Zählerstationen in Österreich betrifft, jetzt überlastet ist. Man muss immer sagen, grüner Strom, Sonnenstrom zum Beispiel, ist ja auch für unser Netz sehr, sehr schwierig zum Halten, weil man muss sagen, jetzt da, es gibt ja riesengroße Solarfarmen oder PV-Farmen jetzt da. Wenn die Sonne da ist, liefern die 1 Megawatt Strom zum Beispiel. Nur sobald eine Wolke da ist, ist der Strom auf einmal weg. Mhm. Und das muss natürlich unser Netz auch immer wieder aushalten. Ne? Mhm. Diese extremen Schwankungen jetzt da, muss ausgeglichen werden. Also es ist ja nicht nur alles grün, was man glaubt. Ne? Also wir können ja das meiste von dem Strom gar nicht speichern, was wir produzieren jetzt da von der Sonne. Ne? Eigentlich bräuchten wir riesengroße Ladestationen, also Speicherstationen, die diesen Sonnenstrom tagsüber speichern, damit wir ihn in der Nacht nutzen können. Mhm. Man kennt das ja jetzt da früher von den ganzen Abrechnungen. In der Nacht ist der Strom teurer als am Tag. Diese alten Tarife, was es gab. Ich weiß gar nicht, ob es sie jetzt noch gibt, aber.
Keine Ahnung, ich zahle am Schluss die Stromrechnung.
Es wäre nicht schlecht, sonst sitzt im Dunkeln. Ja. Na, aber ich kann wirklich jetzt einen, für mich persönlich finde ich Elektroautos gut. Ob es wirklich so viel gebracht hat, werden die nächsten Jahre zeigen. Jetzt da, es wird sicher noch da größere Studien darüber geben, jetzt da, wenn einmal alles am Schluss am Tisch gelegt wird, jetzt da, wenn man sagt, okay, was hat die Erschließung gekostet, die Produktion jetzt da dieser ganzen Anlagen.
Ja. Ich meine, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann macht das schon einen schlanken Fuß. Ne? Also ich habe da gelesen, fast 80% weniger CO2-Ausstoß bei Elektroautos verglichen mit Verbrennern. Also da ein Tesla Modell 3 steht da 5 Kilo CO2 pro 100 Kilometer. Dein VW Passat hat 20 Kilogramm CO2 pro 100 Kilometer. Hast du überlegt, mal ein E-Auto zu kaufen? Ich weiß ja zufällig, dass du jetzt ein Auto gekauft hast vor kurzem.
Ja, erwischt wieder, ne? Weil wir so viel reden miteinander. Ich muss sagen, ich bin da noch vom Kopf her ein fauler Hund. Ich werde schon nervös jetzt da, wenn ich jetzt da auf meiner Tankuhr stehen habe, 100 Kilometer nur noch Reichweite. Und dann denke ich mir oft jetzt da, soll ich nicht, soll ich tanken fahren, soll ich nicht tanken fahren? Und wenn ich dann zum Beispiel auch mit unseren Firmenfahrzeugen fahre, wir haben ja hier in der IMC relativ viele E-Autos und wir haben nur noch 5% Akku, dann wird man halt schon nervös und fängt zum Zählen an. Also ich habe das schon mit einem Freund von mir gehabt, da sind wir mit auch ein Audi-E-Fahrzeug gefahren. Und wir sind, das war eins von den allerersten nämlich. Also die haben wirklich gar keine Reichweite. Die haben 200 Kilometer Reichweite, was das Auto anschreibt. Und wir sind von Krems nach St. Pölten, von St. Pölten nach Wien und von Wien nochmal nach St. Pölten. Und wir waren dann schon bei den letzten 20, 30 Kilometern so bei einem Ladestand von 5%. Und ich bin halt einer dieser Menschen, die halt immer vorbereitet sind. Da bin ich halt so der typische Österreicher, ja, geht, dann gibt's nicht, aber trotzdem jetzt, wie auch gesichert sei. Also es gibt das E-Ticket jetzt da für das Flugticket. Ich drucke mir trotzdem das Ticket aus jetzt, da, falls das Handy nicht funktioniert oder der Laser nicht funktioniert. Ich bin da leider wirklich
sehr nachhaltig.
Ich weiß, sehr nachhaltig, nur dann geht irgendwas nicht, dann findet man das Ticket nicht, das Handy funktioniert nicht, dann stehst du am Flughafen und kommst nicht rein. Da bin ich halt leider wirklich nur so
ein bisschen. Aber wie oft ist das sowas schon wirklich passiert? Dass das Handy dann nicht gegangen ist.
Noch nie jetzt, aber ja, ich bin halt leider wirklich so better safe than sorry. Traurig, aber wahr. Also auch bei Konzerttickets bei allem, ich druck mir diese Dinge aus. Also ja.
Du, aber jetzt, wo wir eh schon quasi gute Stimmung haben, weil ich habe befürchtet, dass wir bei diesem Podcast-Titel mit der dunklen Seite der Nachhaltigkeit vielleicht ein bisschen deprimiert rausgehen. Ich glaube, was wir schon zusammenfassend sagen können, ist, dass man jetzt aus diesem Schwarz-Weiß-Denken einfach raus muss. Also es gibt wahrscheinlich nicht das 100% perfekte, nachhaltige Lebensmittel oder Konsumgut oder so. Was aber nicht heißt, dass es dann automatisch ganz schlecht ist, ne? Also es wird wahrscheinlich immer noch besser sein als ein nicht nachhaltiges Lebensmittel. Oder wie würdest du das jetzt zusammenfassen?
Es ist eigentlich so, wie ich es vorher gesagt habe, es machen viele kleine Teile viel aus dann am Schluss jetzt. Also ich muss mir jetzt nicht im Jänner sind wir wieder bei den Mangos zum Beispiel, jetzt das Ungesunde, oder die Avocados, die um die ganze Welt gekarrt werden, dann kaufe ich mir halt Äpfel jetzt da. Mhm. Ist ein kleiner Teil. Ich muss jetzt nicht, einfach weil ich zu faul bin, dauernd mit dem Auto nach Wien fahren. Ich könnte auch mit dem Zug fahren, wenn ich eh weiß, dass ich den ganzen Tag in Wien bin zum Beispiel. Mhm. Auch wieder ein kleiner Teil. Ich muss nicht in der Nacht meine Wäsche waschen, sondern ich mache tagsüber, wenn ich eine PV-Anlage habe. Ist auch wieder ein kleiner Teil. Und wenn man das bei vielen kleinen Sachen alle immer wieder macht, kommt viel zusammen, auf den kleinen Mann gesehen. Wie gesagt, bei den großen Firmen jetzt, da fängt es halt bei den Entscheidungsträgern an. Die müssen halt einfach Auflagen bekommen, dass man sagt, okay, ihr müsst euch daran halten jetzt da und das im großen Stil. Und dann kann man auch von oben das runterbringen jetzt, also von der höchsten Ebene. Und in der Mitte muss man sich irgendwann treffen und dann sagt man, okay, wir haben jetzt da, sage ich mal, den Klimawandel einmal in den nächsten 10, 15 Jahren um 20 oder 30% ein, gespart, nicht jetzt, aber mal einfach reduziert. Mhm. Also diese ganzen Klimaziele, was es jetzt momentan gibt, jetzt in den nächsten 10 Jahren sind wir klimaneutral. Ja.
Und da muss man ja auch dazu sagen, ich meine, wir können ja auch zum Teil mitbestimmen, was ganz oben politisch passiert, im gewissen Rahmen natürlich. Ja. Aber ist ja nicht so, dass wir das gar nicht mitbestimmen könnten. Also auch mit unseren Entscheidungen bei einer Wahl zum Beispiel oder so kann man das ja auch mitprägen.
Natürlich, man kann das mitprägen jetzt da. Thema ist immer jetzt da, was sie versprechen und was dann am Schluss rauskommt, ist halt immer so ein großes, großes Thema. Also ich will jetzt gar nicht so politisch werden. Momentan die Sachen, die halt passieren, sind halt leider nicht so gut für den Klimawandel jetzt da oder für die grünen Ziele jetzt da mit unserem neuen Präsidenten in Amerika zum Beispiel, dem die Klimapolitik eigentlich ziemlich egal ist. Das kann ich, glaube ich, auch so sagen, weil das sagt er ja auch selber auch jetzt so. Es gibt keinen Klimawandel und wir machen jetzt, was wir wollen.
Und du verstehst auf Deutsch vielleicht auch nicht, wenn du es so sagst.
Vielleicht auch das jetzt. Mein Englisch ist nicht das Beste. Ne? It's not yellow from the air. Aber
but it goes.
But it goes, ja. Nur genau das sind ja die Themen jetzt. Wir bräuchten halt einfach wirklich einmal auch auf der höchsten politischen Ebene einfach mal einen Fahrplan, der dann auch sitzt. Es kann nicht sein, dass jetzt da wir eine grüne Regierung zum Beispiel bekommen würden. Und dann wird das durchgezogen 4 Jahre oder 5 Jahre oder 10 Jahre. Da kommt die nächste Regierung und schmeißt wieder alles über den Haufen. Also wir bräuchten natürlich einen Fahrplan, der sitzt, der durch alle Regierungen durchgezogen wird.
Ein nachhaltiges,
ja. Und das halt wirklich jetzt da in vielen, vielen Regierungen, nicht nur in der einen jetzt da, wo man sagt, okay, in Mitteleuropa, okay, wir werden grün, grüner Strom, bla bla bla. Und in Nordeuropa dann sie jetzt da Atomkraftwerke bauen, blöd gesagt. Wir müssten das halt alles einmal wirklich überregional jetzt da, also über viele Landesgrenzen hinweg, einfach über viele Jahre verfolgen. Und dann einmal sagen, okay, 4 Jahre lang sind wir voll grün, 4 Jahre lang machen wir wieder, was wir wollen und dann wieder das Ganze. Ich meine, das ist ja ein Jojo-Effekt vom Feinsten. Das soll nicht sein, weil sonst kommen wir niemals auf einen grünen Zweig.
Schönes Wortspiel am Schluss. Ich würde sagen, damit belassen wir es, Alex. Danke, dass du mein Gast warst. Ja. Das war's jetzt auch schon wieder mit unserem Besuch im Sustainability Café. Danke fürs Interesse fürs Thema Nachhaltigkeit an der IMC Krems. Diese und alle anderen Folgen findet ihr unter imc-sustainabilitycafe.podigy.io. Produziert wird der Podcast vom IMC Krems Media Lab. Feedback und Fragen sendet bitte an sustainability@imc.ac.at. Ich freue mich, wenn ihr auch bei den anderen Folgen reinhört. Bis bald.
Bis bald.